Hallo und willkommen zurück zu den offiziellen Podcast-News der Hochschule Offenburg. Mein Name ist André Kawat und wir legen direkt los. Ihr habt das wahrscheinlich schon alle mitbekommen, aber wir erwähnen es hier einfach noch einmal kurz. Wir sind wieder teilweise im Online-Unterricht, also alle Vorlesungen und Seminare werden bis zur Wintersemesterpause online gehalten. Alles, was praktisch ist dagegen, also Praktika und Labore, finden weiterhin in Präsenz statt. Der Hochschulsport findet auch weiterhin statt, allerdings gilt hier die 2G-Plus-Regel für alles, was innen ist, und die 2G-Regel für alles an der frischen Luft. Also nur Geimpfte und Genesene dürfen teilnehmen. Falls ihr euch noch impfen oder boostern lassen wollt, dann könnt ihr das in dem Impfzentrum Messehalle 4 in Offenburg tun. Jeden Tag, auch sonntags, von 15 bis 20 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung. Für weitere Orte und Informationen googelt einfach Corona-Ortenau. Auch wichtig, die Prüfungstermine sind jetzt veröffentlicht. Die Liste könnt ihr online finden, wenn ihr Hochschule Offenburg Prüfungsplan sucht. Denkt daran, regelmäßig zu schauen, ob sich etwas verändert hat, denn das kann momentan immer mal wieder vorkommen. In der Freizeitsparte eher so, die AStA veranstaltet am 17.12. ein Online-Brawlhalla-Turnier. Brawlhalla ist ein kostenloses Kampfcomputerspiel. Bis zum 12.12. könnt ihr euch auch noch selber über Discord anmelden, falls ihr darauf Lust habt. Schaut auf jeden Fall am 17. mal rein, wenn die Besten der Hochschule Offenburg gegeneinander antreten. Und zum Schluss nochmal was sehr Positives. In 14 Tagen sind schon Weihnachtsferien, also haltet durch, macht noch das Beste aus dieser Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Lukas und Professor Markus Birkle. Ciao.
Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu OG, eurem Podcast der Hochschule Offenburg. Heute steht OG für optimales Gehör. Und was wir damit meinen, da können wir direkt super überleiten zu unserem heutigen Gast. Das ist nämlich der Markus Birkle, unser Audio-Prof an der Hochschule in Offenburg. Und ja, Markus, hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf die Sendung.
Schön. Genau, ja, du bist ja jetzt Dozent für Audiowesen in unserer Hochschule. Wie kam das denn eigentlich? Warum genau hier an der Hochschule Offenburg? Und war das irgendwie vielleicht auch Corona-bedingt, dass du jetzt nicht mehr besonders viel auftreten konntest? Oder hattest du generell sowas schon immer vor, quasi in die Audiolehre zu gehen?
Das könnte man meinen, dass das Corona-bedingt stattgefunden hat, aber tatsächlich habe ich mich für diese Professur schon Ende 2019 beworben, wusste also noch nichts von den Veränderungen, die uns dann alle betreffen. Ja, das hat mehrere Gründe. Lehre war für mich eigentlich in meiner Karriere schon immer ein wichtiges Standbein und ein wichtiger Bereich. Ganz zu Beginn meiner Karriere als Musiker war es einfach finanziell notwendig zu unterrichten. Mhm. Sonst hätte ich nicht überleben können. Und es wurde dann einfach sukzessive wichtiger für mich und folgerichtig dann da auch eine Stelle als Professor, was jetzt den Standort Offenburg betrifft, da hat mich einfach die interdisziplinäre Ausrichtung der Hochschule hat mich überzeugt. Und dann auch ein Besuch an der Hochschule, ein längeres Gespräch mit der Sabine Hirtes und dem Markus Moser. Und ja, es war für mich eine interessante Aufgabe, an der Hochschule Offenburg interdisziplinär zu arbeiten. Aber ich denke, wir kommen ja zu diesem Bereich Hochschule dann noch mit ein paar Fragen. Aber nein, es hat nichts mit der Pandemie zu tun gehabt. War jetzt natürlich zeitgleich und hat mich daher natürlich auch vor ganz neue Aufgabenfelder gestellt, wie uns alle.
Ja, nee, das sehe ich auf jeden Fall so. Und ich finde auch, also hier gerade an der Hochschule, finde ich, gibt es viele interessante Charaktere auf jeden Fall. Ohne das abwerten zu meinen, ganz im Gegenteil. Also es ist mega interessant, wie unterschiedlich die Profs und die Lehrenden hier in der Hochschule sind. Also ich kann auf jeden Fall von der Medienfakultät sprechen. Da gibt es ganz, ganz viele interessante, ja, Inspiration ist ja auch mega wichtig als Künstler, dass man da viele, ja, neue Reize halt gesetzt bekommt und das auch eben durch Leute, ne? Weil du jetzt gerade auch die Sabine Hirtes angesprochen hast oder auch der Markus Moser, finde ich ja zwei völlig verschiedene Leute, aber beide auf ihre Art mega interessant. So. Also einfach, ja, Künstler.
Ja, natürlich. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich eine Stelle an der Hochschule begonnen habe. Einfach das Interesse A an Menschen, das Interesse B an dem gemeinsamen Forschen, an dem gemeinsamen Suchen nach Erkenntnissen, nach Wahrheiten, nach Gestaltung, nach Kunst, Suche nach Inspiration und sich in einer Gruppe unterstützen, Wissen weiterzugeben. Ja, das sind alles Gründe, die für die Lehre und für die Lehre an der Hochschule Offenburg gesprochen haben.
Ich finde, da passt auch richtig gut rein. Genau. Vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt nicht gerade von der Medienfakultät kommen, bevor wir dann gleich nochmal tiefer in das Thema eingehen, auch jetzt mit der Ausnahmesituation und jetzt. Was genau unterrichtest du jetzt nochmal an der Hochschule? Ich habe es ja gerade ein bisschen angeteasert, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, aber gab ja bestimmt auch eine Stellenausschreibung, auf die du dann eingegangen bist oder umgekehrt. Was sind denn genau deine Aufgaben hier?
Ja, also die Stelle nennt sich Professur für Audioproduktion und Sounddesign. Tatsächlich gibt es etliche Lehrveranstaltungen, die einen sehr praktischen Bezug haben. Praktisch insofern, dass Audioprojekte in den Lehrveranstaltungen umgesetzt werden können. Das kann eine reine Audioproduktion sein, sprich ein musikalisches Werk. Das kann aber auch ein interdisziplinäres Projekt sein, beispielsweise mit bewegtem Bild, ob ein Spielfilm, ein Dokumentarfilm oder ein animierter Film, 3D oder auch Bereich Gaming oder Werbung. Das können natürlich auch andere interdisziplinäre Projekte sein, beispielsweise Installationen mit Klang. Und denkbar wären auch Projekte wie Hörspiele, wie ein Podcast beispielsweise, den wir zwar jetzt hier heute betreiben. Und das ist der eine Bereich, praktische Umsetzungen von Audioproduktionen. Der andere ist natürlich ein theoretischer. Und auch da gibt es ein Riesenfeld. Wo kommt Klang und wie kommt Klang vor? Welche Gesetzmäßigkeiten gibt es da? Das kann musikalisch sein. Das geht uns natürlich aber auch um Geräusch, um Atmos, und so weiter.
Ja, okay, also wie du schon angesprochen hast, einfach ein riesiges Feld, ganz um die, ja, wie sagt man das, nicht nur Soundkonzeptionierung, eigentlich alles rund um die Audioproduktion, kann man ja eigentlich so sagen. Genau, und halt auch das Künstlerische, was dahinter steht, die Theorie, die Praxis. Wir sind ja auch eine Hochschule der angewandten Wissenschaft und genau da gehört sowas natürlich auch rein, ne?
Genau. Was im Übrigen auch für mich sehr, sehr interessant und verlockend war, als die Stelle ausgeschrieben ist, da ich ja auch tatsächlich aus der Praxis komme.
Genau, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Das vergessen wir auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt war es ja für dich so, du hast damit ja wahrscheinlich erstmal nicht gerechnet, dass du hier ja ziemlich ins kalte Wasser geworfen wurdest mit dieser Ausnahmesituation, hast deine, ja, Professur angetreten und wurdest dann direkt quasi in, ja, Zoom verbannt. Hast du schon mal in Präsenz unterrichtet? Ich habe gesehen, dass du ja auch als Gitarrenlehrer mal tätig warst, bis. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, so. Wie schaut es denn da aus? Und natürlich auch die Frage, wie ist es jetzt mit der Ausnahmesituation hier für dich?
Also vor Offenburg habe ich ja schon angedeutet, die Lehre war immer während meiner ganzen Karriere ein Teil. Und ich habe verschiedene Stellen inne gehabt. Das war von anfangs Musikschulunterricht, Gitarre, dann später an einer Berufsfachschule und natürlich viele Workshops. Und von daher, die Lehre hat mich immer begleitet. Jetzt, was den Beginn und Start in Offenburg anbelangt, das war natürlich schon spektakulär, ganz, ganz klar. Ich habe Also die Präsenzveranstaltungen in Offenburg selber an der Hochschule lassen sich an zwei Händen abzählen, würde ich sagen.
Ja.
Das war letzten Endes das Wintersemester 2021. Gab es dann Momente, wo einfach der Versuch unternommen wurde, in Präsenz zu starten. Das hat aber nur sehr, sehr kurz gewährt.
Ganz am Anfang, ne? Als die Zahlen noch halbwegs in Ordnung waren. Ja.
Genau, und ich habe mich natürlich unglaublich darauf gefreut. Mein Start hier an der Hochschule war August 2020. Davor hatte ich schon einen Lehrauftrag und oder hab mich bereit erklärt, einen Lehrauftrag zu übernehmen. Das war aber alles auch über Zoom und sonstige Plattformen. Ja, das war spektakulär, auch sehr eigen und eine intensive, anstrengende, aber auch erkenntnisreiche Zeit. Das hat natürlich nicht nur mich betroffen, das die Studierenden und die Lehrenden gleichermaßen. Ist trotz alledem, aber das betrifft natürlich auch Erst-, Zweit- und Drittsemester, ein sehr eigenes Kennenlernen einer Hochschule, wo es ja eigentlich wirklich um den Kontakt, um gemeinsam studieren, in der Gruppe studieren, sich auch kennenlernen, auf dem Campus Netzwerke zu knüpfen geht. Ja, das war eine interessante Zeit oder ist eine interessante Zeit. Das ist ja noch nicht zu Ende.
Das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, man merkt auch, dass es immer besser und besser wird und dass man mit der Situation immer besser umzugehen weiß. Es gibt mehr Möglichkeiten. Auch für Leute haben wir jetzt auch vom AStA, glaube ich, die Möglichkeit erst vor kurzem gehabt, mit beispielsweise, wenn man jetzt kein technisches Equipment hat, einen Laptop ausleihen zu können oder sowas. Also es wird immer mehr und mehr gemacht. Und ja, das kommt natürlich auch irgendwo zugute. Und ich finde, es hat auch nicht nur schlechte Seiten. Also es hat, ich finde, die Mischung wäre natürlich perfekt. So, weil es einen ja auch sehr flexibel macht, das Ganze. Wenn man übers Internet quasi an Vorlesungen teilnehmen kann. Genau, auch wenn es natürlich kein Ersatz ist für Präsenzveranstaltungen, vor allem, wenn man praktisch arbeitet. Das ist ganz klar, ja.
Auch da, das sind sicherlich mehrere Ebenen. Zum einen ist für mich schon immer ganz wichtig gewesen, wenn es vor allen Dingen auch um künstlerische Projekte geht. Ich arbeite mit dem Werkzeug, das mir zur Verfügung stellt. Und das ist meine Herausforderung, zu gucken, was habe ich? Wie ist mein Netzwerk im Moment? Wie ist mein künstlerisches Equipment? Was sind die Aufgaben? Und dann versuche ich daraus, das Optimum zu kreieren. Und das ging mir auch bezüglich jetzt der Online-Lehre so, rauszufinden, wie kann ich die Dinge, die mir wichtig sind, optimal gestalten. Wie kann ich die Lehrinhalte optimal gestalten, aber auch, wie kann ich für Kontakt sorgen? Und das ist natürlich schon eine Aufgabe online. Wie kann ich dafür sorgen, dass Lehrende und Studierende in Kontakt sind, dass die Studierende untereinander in Kontakt sind, dass auch sowas wie Diskussionen, Austausch entstehen kann. Okay. Auch gemeinsame Projekte entstehen können.
Ja.
Und das ist eine Herausforderung. Die zweite Ebene, hast du gerade schon angesprochen, wir haben in dieser Zeit natürlich auch eine Menge Erkenntnisse gesammelt, was den Online-Unterricht, die Online-Lehre betrifft und auch Erkenntnisse erlangt, die wir weiter nutzen wollen. Beispielsweise für Meetings, wo wir sonst sehr weit fahren müssten, zu sagen, nee, das ist deutlich einfacher, praktischer und richtiger, in Anführungszeichen, das online durchzuführen. Und die dritte Ebene ist, du hast es auch schon angesprochen, manche Dinge, vor allen Dingen praktische, gestalterische und vor allen Dingen auch Musik, haben ihre Grenzen online.
Ja.
Und da ist es unglaublich wichtig, dass wir wieder in Präsenz kommen.
Ja,
Da
auf
kommen wir
jeden
sicher
Fall.
auch später noch drauf, was haben wir in der Zeit auch vermisst jetzt und was ist auch ganz wichtig für ein Studierendenleben in Präsenz.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Und wenn es dann an die Präsenz rangeht, ich weiß nicht, wie viel hast du jetzt schon von der Hochschule mitbekommen? Was kannst du denn da berichten? Also im Sinne von, wie gefällt dir die Hochschule an sich? Warst du schon mal in den Räumlichkeiten? Und was kannst du so zu Offenburg sagen, wenn es dann wieder in Präsenz geht? Das ist ja auch wichtig zu wissen, ne? Wie du das Ganze siehst. Für die Leute, die dann vielleicht auch jetzt hier zuhören und anstreben, herzukommen.
Ich habe natürlich schon Eindrücke, aber im Vergleich zu der Zeit, die ich an der Hochschule beschäftigt bin, sind die natürlich unglaublich. Es sind wenig,
Unverhältnismäßig.
ja, es sind wenig
Ja.
Eindrücke, es ist auch wenig Zeit, die ich an der Hochschule verbracht habe. Aber auch das hat so einen ganz eigenen Charme. Ich kenne viele Studierende und viele Lehrende länger und intensiver aus Online-Kontakten als aus dem tatsächlichen vor Ort gemeinsam. Und ich freue mich unglaublich auf die Zeit, in Offenburg zu sein, den Menschen tatsächlich zu begegnen und auch der Hochschule zu begegnen. Was ich von Offenburg sagen kann, es liegt natürlich unglaublich schön, landschaftlich fantastisch, mit diesen Seen drumherum, die Nähe zu Frankreich, die Nähe zu Karlsruhe und Freiburg, beides schöne Städte. Es ist sehr idyllisch in Offenburg. Und die Hochschule und speziell auch die Fakultät Medien, ein klasse Bau, unglaublich schöne Räumlichkeiten. Die zwei Studios sind spitzenmäßig ausgestattet. Ich freue mich wirklich auf die Arbeit da.
Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Erfahrung und auch nochmal was ganz Interessantes. Und ich denke auch für dich eine ganz neue Erfahrung, die Leute dann nochmal in echt kennenzulernen. Ja, ne? Das ist ja nochmal, man ist dann oft überrascht, was das eigentlich dann doch vielleicht für eine Person ist, obwohl man denkt, man kennt sie ja eigentlich schon ziemlich gut. Ne? Ja, und jetzt, gerade wenn wir auch noch vorhin von der Lehre gesprochen haben, Lehre war ja schon immer irgendwo ein Teil von deiner Karriere, von deinem Berufsleben, hast du ja gemeint. Es war ja dann aber doch irgendwo eher vielleicht erstmal eine Art Plan B. Hättest du dir das auch als Plan A vorstellen können, direkt in die Lehre zu gehen?
du meinst so den klassischen Weg zu gehen?
Genau. Ja.
Nein.
Nicht.
Sicherlich in anderen Fachrichtungen. Ich habe eine Affinität zur Mathematik. Und da wäre das für mich gangbarer und auch konsequenter und richtiger Weg. Was die Gestaltung, Kunst und die Musik, der Klang anbelangt, auf keinen Fall. Das ist zwar interessant, aber da benötige ich für meine Lehre Erfahrung auf den verschiedensten Gebieten und das Tun. Und es ist ein ganz schön langer Prozess, Erfahrungen praktischer Natur in der Kunst sich anzueignen und zu erlangen.
Ja, gut, dann war das für dich ja auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Kann man ja auf jeden Fall so sagen, denke ich mal. Da erstmal in die Praxis zu gehen. Das ist halt, ja, wie du gesagt hast, bei so künstlerischen Tätigkeiten oft so, dass man halt das nicht einfach so in einem Jahr theoretisch runterlernen kann und dann ist man Künstler so, ne? Sondern du brauchst da, wie du gesagt hast, die praktische Erfahrung. Und von der hast du ja jede Menge, ne? Ja.
Ich möchte das jetzt auch nicht als den einzig möglichen Weg darstellen. Es gibt immer verschiedene Wege und es gibt immer verschiedene gute Wege. Und für mich, glaube ich, war das der richtige Weg. Ich habe das Gefühl, dass es für meine Glaubwürdigkeit enorm wichtig ist, genau zu wissen, wovon ich spreche, was es bedeutet, künstlerische Projekte zu gestalten.
Auf jeden Fall. Also gerade in dem Themengebiet, genau, ohne Ausschluss der Gesamtheit. Da gibt es ja so eine Abkürzung. Ein Kumpel von mir, der ist am KIT, der hat da mal was gesagt. Ich kenne die Abkürzung leider nicht mehr, aber das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe nämlich kein Wort verstanden, das musst du mir erstmal erklären. Ja, genau. Ja, zur praktischen Erfahrung. Du warst ja, jetzt können wir mal die Katze aus dem Sack lassen hier. Du warst ja unter anderem Gitarrist bei Fanta 4. Wie kam es denn dazu? Wie kamst du zu Fanta 4? Wie ist das Ganze entstanden? Wie ist es passiert?
Das ist schon ganz schön lange her, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich auch niemals gedacht. Vor 21 Jahren habe ich bei den Fantas angefangen und spiele da immer noch und bin da auch glücklich. Wir hatten jetzt natürlich auch eine schwere Zeit mit dieser Band. Nahezu 1,5 Jahre keine Konzerte, bis auf ein paar vereinzelte Streams. Wie kam es dazu? Ja,
Kannst du ja ruhig auch ein bisschen Zeit lassen. Da kann
ich
man
würde
ruhig ja.
vielleicht so erzählen, dass wir so auch vielleicht ein Benefit bezüglich wie Netzwerke funktionieren haben. Ich habe studiert in der Zeit, ich habe studiert an der Hochschule für Darstellende Kunst und Musik in Mannheim. Und war aber zu der Zeit schon als Musiker sehr aktiv tätig, hatte schon ein funktionierendes Netzwerk, hatte viele Konzerte, habe sehr, sehr viel gespielt, natürlich auch rund um Stuttgart, aber auch deutschlandweit. Und dann hat sich die Frage gestellt, wohin möchte ich eigentlich? Wo sehe ich mich als Künstler? Und das zum einen und zum zweiten, was ist denn überhaupt möglich? Und Stuttgart war zu der Zeit einfach eine Hip-Hop-Stadt. Da gab es Freundeskreis, da gab es die Fantas. Und dann war mir klar, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, in diesem Bereich Kontakte zu knüpfen, vielleicht bei größeren Bands zu spielen, vielleicht was mal für größere Bands zu machen. Und dann ist es natürlich wichtig, sich in den Kreisen rumzutreiben. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, natürlich mal zu gucken, wo sind die denn, wo sind die abends, in welchen Clubs sind die, wo kann man da hingehen, wo kann man sich treffen, wo kann man sich kennenlernen, wie kann ich mein Netzwerk vergrößern. Und so hat sich ergeben, dass ich schon kurz davor mit dem Schlagzeuger und dem Bassisten eine Band hatte. Und wir ein Konzert gespielt haben. Das war auch ein sehr schönes Konzert und zwar mit Konzert für eine, ich würde mal schon sagen, Rockband und Kammerorchester. Das war ein relativ großes, umfangreiches Werk, das wir da geschrieben haben. Und es wurde aufgeführt und die Fantas haben zeitgleich einen Gitarristen gesucht, weil MTV Unplugged anstand. Die erste MTV Unplugged 2000 war das.
Da kam ja viel Passendes zusammen.
Ganz viel Passendes zusammen und sind auf dem Konzert erschienen und haben sich das angeguckt, haben mich angeguckt. Ich wurde empfohlen und kamen dann Backstage und haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte.
Das war, also ja, also wie du schon angesprochen hast, Netzwerke sind ja dann auch sehr, sehr wichtig als Künstler
Und so
einfach.
ist es, und auch Ausrichtung, einfach genau zu überlegen, wo stehe ich? Was habe ich zur Verfügung? Welche Werkzeuge, welches Netzwerk und was benötige ich, um den nächsten Step zu machen? Welches Werkzeug, welches Umfeld? Und dann kann ich das angehen auf die verschiedensten Arten. Und das war auch mein Verfahren in diesem. Natürlich kommt dann noch ein bisschen Glück dazu und der Moment dazu,
Wie immer im Leben.
wie immer im Leben, aber es funktioniert auch nur, wenn du rausgehst und dann tatsächlich die Konzerte auch spielst, die andere sehen können und sagen, okay, mit dem würden wir gerne zusammenarbeiten.
Ja, und wenn ich das jetzt auch richtig rausgehört habe, ist es auch sehr wichtig, sehr bewusst zu sein um seine aktuelle Situation und daraus dann auch immer, ja, die nächsten Schritte quasi zu planen und da das Beste daraus zu machen, was man hat. Und nicht zu verzagen und zu überlegen, oh, ich kann das nicht, ich kann das nicht und ich kenne doch hier niemanden und so, sondern einfach zu machen, oder? War das dann da auch deine Attitüde? Also hast du dir da manchmal den Kopf drüber zerbrochen oder hast
Nein,
du dann
natürlich.
gesagt?
Natürlich, natürlich. Ich kenne, glaube ich, keine Künstlerin, die nicht auch verzagt oder zweifelt. Und natürlich zweifle auch ich. Und das gehört auch dazu und führt tatsächlich auch zur Entwicklung. Und genauso wichtig ist sich klar zu machen, was habe ich zur Verfügung, was kann ich, wofür stehe ich, was kann ich in die Waagschale werfen.
Ja,
Gena
okay.
genauso wichtig für Entwicklung und auch um das auszuhalten, dass wir zweifeln. Weil nur zweifeln
Bringt uns voran, so.
ist ganz schön anstrengend auch, ne? Und führt dann irgendwann auch zu Stagnation.
Das auf jeden Fall. Aber ein bisschen kritisch muss man ja schon, denke ich, mit sich selbst auch sein. Sonst kommt man auch gar nicht vom Fleck weg. Wobei zweifeln, ja, ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise. Ah.
Genau, wir finden sicher bessere Worte dafür, zum Beispiel hinterfragen oder genau hinzusehen, wo vielleicht auch noch Schwächen sind oder wo Möglichkeit besteht, sich zu verbessern. Das ist schon hilfreich. Und dann ein ganz toller Moment, das hat auch der Thomas Seifert in einer gemeinsamen Diskussion erwähnt, auch sich zuzugestehen, dass wir scheitern dürfen und dass uns das auch hilft, dass wir über das Scheitern auch den nächsten Step machen können.
Ja, ich denke, das vergisst man oft heutzutage, ja, dass es einfach absolut in Ordnung ist, dass man auch mal, ja, auch mal hinfliegt, dass es dazugehört zum Wachsen, ja.
Richtig, genau, ja.
Ja. Genau. Zurück zum Fanta 4-Thema. Du bist also dann als Gitarrist mit eingestiegen. Da stellt sich natürlich irgendwo auch die Frage, es gibt ja auch ein paar ganz interessante Lieder von Fanta 4, storytechnisch. Welchen Einfluss hattest du denn auf die Storyline der Musik? Also saßt ihr dann ab und zu abends zusammen am Tisch und habt da so ein bisschen überlegt, was könnte man machen? Und dann kam da vielleicht ein Einfall, ja, hey, sag doch mal das und das oder so, oder machst doch um das und das Thema. Wie lief denn das?
Bei 20 Jahren ist dann natürlich ganz schön viel gelaufen und auch viel Verschiedenes. Nochmal zum Beginn unserer Zusammenarbeit, weil es eine sehr, sehr schöne Zeit war. Da stand für uns alle eine Aufgabe an, die zu diesem Zeitpunkt 2000 war MTV Unplugged eine ganz, ganz große Geschichte. Das war wie ein Ritterschlag auf eine Art. Da gab es in Deutschland nicht viel. Und von daher war es für uns eine ganz große Aufgabe, für die Fantas auch eine ganz große Aufgabe und eine neue Aufgabe, da Hip-Hop und auch der Hip-Hop, den die Fantas zu der Zeit gemacht haben, vom Samplen kam und kommt und nicht vom Spielen akustischer Instrumente. Und wir haben uns da richtig Zeit genommen. Und ich glaube, das war so aus dem Hier und Jetzt betrachtet auch wichtig für uns als Band, dass wir uns da richtig Zeit nehmen konnten. Wir haben uns auf den Hof eingeschlossen und haben über Wochen einfach gejammt, gespielt, haben die Songs ausprobiert. Wie können wir das ganz anders darstellen? Wie können wir das auch interessant gestalten, haben dann auch eine unglaublich schöne Location gefunden mit einer Höhle in Balve, einer Tropfsteinhöhle. Und das war eine tolle Zeit, die hat uns zusammengeschweißt und aus der konnte diese langjährige Zusammenarbeit dann auch entstehen. Und daraus folgten dann Phasen, wo der Einfluss von meiner Seite mal größer, mal kleiner war und aber eigentlich kontinuierlich arbeiten wir zusammen und haben schöne Platten produziert und vor allen Dingen natürlich sehr, sehr viele Konzerte und haben uns da sowas wie über 21 Jahre in Bandsound erarbeitet, der auch nur entstehen kann, wenn eine Band so lange zusammenspielt. Das fühlt sich an, wie wenn das schon immer so gewesen wäre und ich eigentlich nichts dafür tun muss, dass es funktioniert. Ich muss einfach nur loslassen und anfangen zu spielen.
Das muss ein mega geiles Gefühl sein.
Dann
So,
passiert es.
gerade auch wenn man so eine Gruppe dann hat, in jeglicher Lebenssituation. Ich glaube, sowas tut jedem einfach nur gut. Ist natürlich auch ein großes Investment, zeittechnisch und ja, aufwandstechnisch einfach. Aber das ist ja mega schön, wenn du dich da, wie du gesagt hast, mega fallen lassen kannst und da im Prinzip dich ja auch ausprobieren kannst. Daher rührt auch die nächste Frage. Hast du es denn auch mal, weil du ja generell sehr musikinteressiert bist, also extrem, würde ich jetzt einfach, aber extrem klingt es auch wieder fast negativ, das ist ja überhaupt nichts Negatives. Ja. Hast du es dann auch mal in der Gruppe mit Sprache und Gesang probiert?
Nein.
Gar nicht. Nein.
Und ja, ich meine, in dieser Formation, ich spiele ja auch noch in etlichen anderen Formationen und habe in der Vergangenheit, in dieser gibt es so viele, also genau drei Frontleute, die sehr schnell und viel reden können, sodass ich nie das Bedürfnis hatte, dass ich da sprachlich auch noch was zu beitragen müsste. Und muss natürlich auch eingestehen, auf dem Niveau könnte ich es auch nicht.
Okay, ja. Wäre auch mal interessant gewesen
singend,
einfach.
Vielleicht singend, aber nicht Sprechgesang.
Ja, mit Gesang. Also hast du da schon mal was ausprobiert so? Vielleicht auch privat? Muss ja nicht unbedingt auch in der Gruppe gewesen sein.
Also ich singe hier für mich ab und zu in meinem Studio und ich singe sicher auch mal. Also der Gesang ist für mich unglaublich wichtig in der Melodiefindung. Da singe ich sehr gerne. Auf Produktion vielleicht mal Background, aber ich hatte nie das Bedürfnis, Frontsänger zu sein. Und hab seit jeher das Gefühl, dass ich mich über meine Gitarre oder über die Gitarre eigentlich besser ausdrücken kann. Ich muss dazu sagen, ich liebe das Wort und ich lese gerne. Ich liebe das Wort. Bei der Musik trifft mich emotional erstmal der Klang.
Ja, oh ja.
Da tappe ich mich ganz oft, selbst bei gesungener Musik, dass ich dem Text gar nicht gelauscht habe. Der Stimme natürlich und dem Klang der Stimme, auch der Melodie. Aber mich überwältigt die Musik schon so. Die benötigt all meine Aufmerksamkeit. Die Sprache ist mir da, die verstehe ich erst beim zweiten, dritten Mal.
Da haben wir auch schon mal in einer Vorlesung drüber gesprochen, da erinnere ich mich noch dran. Ja. Das ist ja auch angesprochen, dass man mit einer Stimme extrem viel Informationen wiedergeben kann, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Dass man einfach viel rausinterpretieren und raushören kann, ja, an der Stimmlage und ja, der Art und Weise, wie sich eben die Stimme gibt. Ist immer ganz schwer, finde ich, sowas zu beschreiben mit Worten, weil man es einfach hören muss und ja, fühlen muss. Ja?
Und die Gitarre ist für mich ein Instrument, das der Stimme sehr nahe kommt und ich ertappe mich auch, dass ich in meinem Spiel oft sehr stimmnah bin. Aber es ist für mich das ist die optimale Ausdrucksform. Es ist für mich das Werkzeug, wo ich am weitesten bin, das, was ich fühle, dann auch erklanglich rüberzubringen.
Okay, weil du jetzt auch schon die Gitarre hier immer wieder angesprochen hast und auch gemeint hast, du spielst sehr stimmnah, da gehört ja auch eine Menge Arbeit dazu. Also, was heißt Arbeit? Also eine Menge Übung auf jeden Fall. Ob das jetzt Arbeit ist, ich meine, das ist ja ein Prozess, das macht ja auch Spaß. Ne? Wann hast denn du angefangen mit Gitarre spielen? Wann hast denn du das für dich entdeckt? Und auch wie? Wie kam es dazu? Hat dir dein Onkel eine Gitarre geschenkt? Oder?
Ja, ich bin wir hatten eine sehr bewegte Familiensituation so zu Beginn meiner Kindheit. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Und dann hat meine Mutter sich neu verliebt und ist in eine WG gezogen. Und der Freund und jetzige und oder schon lang Mann meiner Mutter, quasi mein Stiefvater, aber auf eine Art auch mein richtiger Vater. Ich habe nur mal zwei Väter. War Musiker und in unserem Haus war einfach unglaublich viel Musik. Das war eine Zeit, wo wir haben auf dem Land gelebt, hatten ein großes Haus. da gab es Proben bei uns zu Hause und ich habe angefangen mit Trommeln eigentlich, so mit 9, 10 und ich glaube, das war 12. Eigentlich relativ spät für ein Melodieinstrument habe ich mit Gitarre angefangen. Im Haus gegenüber hat ein E-Gitarrist gewohnt. Ich hatte auch eine akustische Gitarre, aber ich wollte von Anbeginn E-Gitarre lernen. Und bei dem hatte ich Unterricht, später dann Musikschule, hatte da das Glück, immer sehr, sehr gute Gitarristen als Lehrende zu haben. Und ja, das war so zwischen 10 und 12 habe ich begonnen, mich für die Musik zu interessieren. Dann aber sehr, sehr intensiv.
Du hast auch jetzt angesprochen, dass es für ein Melodieinstrument spät ist, mit 12 Gitarre anzufangen. Wie darf man das verstehen? Also, was heißt denn?
Vergleichsweise. Ich würde mal sagen, es ist nie zu spät oder zu früh, ein Instrument anzufangen. Das geht ja immer. Wenn ich jetzt so aus meinem Musikerkreisen betrachte, wann die angefangen haben, ist das schon oftmals tatsächlich spät.
Okay, also im Vergleich jetzt gerade auch in der Branche, so zu den anderen.
Ja.
Okay. Ja, verstehe. Gerade als Gitarrist bist du ja dann kein wirklicher Frontmann bei Fanta 4, ne? Also ist es dann trotzdem vorgekommen öfter, dass du erkannt wurdest auf der Straße und oder nach Unterschriften gefragt wurdest?
Also es gab eine Zeit, da wurde ich oft mit Thomas D. verwechselt, aber das hat dann andere Gründe. Nein, eher natürlich in Gitarristenkreisen.
Ja, okay, von den Liebhabern quasi.
Ja,
Also
oder
nicht Liebhabern, von den Gitarrenliebhabern, hier, mal richtig ausdrücken.
die einfach für Gitarren oder die selber Gitarristen sind und die dann auch zu Konzerten kommen, die das interessiert und
Okay, genau, ja. Ja, jetzt stellt sich noch die Frage, natürlich hast du schon mal andere Instrumente gespielt. Wir hatten ja jetzt schon das Schlagzeug, die Gitarre. Gab es da noch irgendwas? Synthesizer hast du, glaube ich, auch, ne?
ja, ich habe natürlich hier in Stuttgart ein großes Studio und da spiele ich etliche Instrumente. Also klar, ich habe Musik studiert, da ist dann Nebenfach Klavierpflicht. Und es gibt unfassbar viele Saiteninstrumente. Das hat mich auch immer sehr interessiert. Da gehört natürlich der Bass auch dazu, wobei ich würde mich jetzt nicht als sehr guten Bassisten bezeichnen, aber ich kann natürlich Bass spielen. Aber es gibt auch unglaublich viele Saiteninstrumente. Ich habe auch bei den Fantas immer wieder Sitar gespielt. Das ist ein indisches Saiteninstrument, sehr schwierig zu spielen. Dann Paddle Steel, das ist eigentlich ein Instrument, das aus dem Country kommt, hat viele Saiten und Pedale, mit deren Hilfe man die Töne nach oben und unten bänden kann. Das mit einem Metall oder Glas gespielt wird. Und Banjo, Ukulelen, Mandolinen. Ja, es gibt viele Saiteninstrumente, die ich alle gerne spiele. Tasteninstrumente, rhythmische Instrumente. Die Stimme haben wir ja schon angesprochen. Und Blasinstrumente spiele ich nicht.
Eine Trompete kommt nicht in Frage.
Doch, das ich
Ja?
bin ein Fan von Blasinstrumenten, aber Blasinstrumente sind nicht einfach.
Ja, können wir vorstellen. Sind auf jeden Fall sehr anstrengend. Also mein Stiefvater spielt, oder er hat, was war's, Bariton? Hat er, glaube ich, gespielt. Das gibt es
Saxophon.
dann. Bariton?
Ja,
Ja.
Saxophon zum Beispiel.
Ach so, ja. Ich habe erst verstanden, sag's nochmal. Das anstatt sagt, okay.
Aber,
Ja.
aber.
Ja, und da hat er aber auch aufgehört, hat gemeint, ja, es war irgendwann, dann kam er nicht mehr ganz dazu, das regelmäßig zu üben, war er dann auch oft schnell aus der Puste und ist halt anstrengend. So, hat er erzählt.
Und
Genau.
Ansatz, also es ist tatsächlich so, dass wir dann, also vor allen Dingen Trompeten, dass der Ansatz relativ schnell verloren geht, sprich die Muskulatur rund um den Mund schnell wieder abbaut. Und das bedeutet, dass die Bläserinnen und Bläser sehr, sehr kontinuierlich üben müssen. Ich finde Blasinstrumente wirklich toll, aber weiß, dass es relativ lang benötigt, bis da tatsächlich was Schönes rauskommt. Flöte kann ich natürlich auch ein bisschen spielen, aber.
Das habe ich auch mal ganz kurz gespielt. Ja. In der Grundschule. Ja, da muss man das.
Ja.
Blockflöte.
Genau, Blockflöte.
Ja. War auch interessant, ja, aber damals hatte ich natürlich noch nicht das Interesse, da habe ich lieber Pokémon gespielt oder sowas.
Ich gezockt habe ich nie.
Hast du nie?
Nein, irgendwie, das hat mich nicht fasziniert. Und wahrscheinlich, weil ich auch wusste, was es zeitlich bedeutet. Und ich hatte schon einfach dieses Musikding, was eh schon so viel Zeit benötigt hat.
Also sehe ich jetzt im Studium auch ein bisschen. So, ich komme jetzt auch gar nicht mehr dazu zum Zocken. Aber halt, weil es halt so viel anderes Zeug gibt und es macht mir auch Spaß. So, das ist es ja überhaupt gar nicht. Und nicht, dass ich gar nicht mehr zocken möchte, aber es ist halt einfach, ja, man findet dann irgendwo nicht so richtig die Zeit dafür. So. Was auch nicht schlimm ist. Ich meine, man verändert sich ja auch.
Absolut. Absolut. Also ich kriege es immer nur am Rande mit, weil die Fantas sind die absoluten Zock-Freaks.
Ja?
Ja, ja, total.
Ach was, nein. Doch. Inwiefern? Was wird denn da gedattelt?
Insider-Interviews. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, weil mich das nie interessiert hat.
Okay.
Die spielen gegeneinander, die spielen alleine, bei jeder Gelegenheit, im Bus und im Studio.
Das gibt's ja nicht.
Vor dem Konzert, nach dem Konzert.
Ja, weißt du, sind das dann Handy-Games oder Playstation oder Computer-Games?
Die haben Gerätschaften dabei, die haben auf dem Handy alles. Und dann haben sie zum Teil wieder so total Old-Fashioned-Zeug mit auf Tour und unterschiedlich.
Das ist witzig.
Ja, ja.
Ach Mensch. Ja, ja, dann doch, da sehe ich mich dann schon auch wieder.
Ja, genau.
War ja vielleicht doch noch Musiker.
Ja. Es ist ja auch eine Tatsache, das dürfen wir nicht vergessen, dass so ein Tourleben, da ist ganz schön viel Zeit da. Es gibt das Konzert, das geht 2,5 Stunden und dann natürlich Reise von A nach B, aber dazwischen ist es ganz, ganz viel Warten. Warten, 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 wann geht's los? Dann gibt es vielleicht noch kurz einen Soundcheck, dann noch Essen und ein bisschen die Stadt angucken, aber auch sehr viel Warten. Ich spiele dann halt gerne Gitarre oder schreibe was und die vier, die zocken dann.
Ja, hat jeder so seine eigenen Methoden, seine eigenen Arten und Weisen. Ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall mal eine ganz interessante Insider-Info. hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er dann als gedaddelt wird, Clash of Clans oder sowas, im Bus.
Weiß ich jetzt
nicht. Weißt du nicht, ja. Nee, das, ja. Da gibt es auch mal eine Zeit, wo das jeder gespielt hat. Das ist so ein ganz bekanntes Handygame einfach, wo du so eine kleine Festung aufbaust und dann bist du in einem Clan drin und greifst andere Clans dann quasi an mit deinen Kriegern, die du halt dann hochzüchtest und dann geht's halt immer so weiter. Mauer Level 1, Level 2, Level 3, Rathaus Level 1, 2, 3 und je höher das Level ist, desto schwerer ist es halt, das kaputt zu machen, baust wieder bessere Krieger und so. Genau, und dann dein Clan hat dann so Punkte, mit denen er dann eingerankt wird, je nachdem, wie viele halt dann, ne, und so kannst du dann als Team dann quasi deinen Clan, deinen Clan halt aufbauen. Das ist auch ganz interessant. Kann ich mir gut vorstellen, dass das da als gedaddelt wird. Und vielleicht auch andere Spiele, man weiß es nicht.
Mich interessiert jetzt, vor allem hier auch an der Hochschule, dann eher so die Umsetzung von Spielen und vor allen Dingen auch der Audio-Teil. Ich glaube nicht, dass ich das noch anfangen werde.
Ist vielleicht auch gut. In der Zeit kann man mit Sicherheit auch ein bisschen. Manchmal ist es ja auch, das ist ja auch ein großes Problem. Ich schweife ganz kurz noch ab, dann machen wir gleich wieder weiter. Aber durch das Ganze, die ganzen Möglichkeiten, die man jetzt hat, hat man ja auch viel zu oft einfach gar keine Pausen und gar nicht mehr die Ruhe, wo man dann auch gerade diese Kreativität rausschöpfen kann. Also, das ist auch mega, das Ding.
Ja, genau. Es ist sehr, sehr wenig Zeit für Muse, so Zeit für Leerlauf, Zeit für einfach mal Inspiration darüber zu kreieren, dass wir nichts tun, dass wir uns womöglich langweilen.
Ja.
Weilen.
Eben. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Und ich denke, du hast auch gute und richtige Ansätze und es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass du dann den Weg doch nicht unbedingt zum Zocken gefunden hast, Ist auch, finde ich, immer schwer, da ein Maß zu finden. Ich finde, dass du immer ziemlich gut drauf bist und da muss ja irgendwas gut laufen, Markus. Was machst du dafür eigentlich? Was ist dein Geheimtipp? Wie kriegst du das eigentlich hin?
Ja, das ist ja das Wunderschöne am Leben, dass wir so verschieden sind. Das fasziniert mich immer wieder und ist so toll. Auch ein Grund, warum ich gerne an so eine Hochschule gehe, um einfach die Verschiedenartigkeit von uns zu genießen. Auch so die unterschiedlichen Altersstrukturen, Interessen. Und was jetzt mich betrifft, das ist dann halt einfach so ein Weg, den jeder für sich entwickelt. Und für mich war früh klar, als Kind einer Familie, die damals in diesem Ort eher so einen Exotenstatus hatte, eine WG auf dem Dorf mit lauter Langhaarigen. Und ich hatte auch lange Haare. Ich weiß noch, mein erster Tag in der Grundschule, da wurde ich gleich mal verprügelt, weil ich lange Haare hatte.
Und dann im gleichen Zug dann direkt gesagt, okay, machen wir die Haare weg und seither ist es so.
Nein, nein, ich hab gelächelt und gesagt, hey, die wissen es, die kennen mich halt noch nicht. So ist es halt.
In der Grundschule schon, mit so einer Einstellung.
Die kennen mich halt nicht. Ich bin nach Hause gekommen, die kennen mich halt nicht, aber die werden mich schon noch mögen.
Krass.
Und da findet jeder so seinen eigenen Weg. Und das war für mich der Richtige. Und wir sind ja auch ganz schön privilegiert hier in diesem Land und in dieser Gegend. Wir haben zu essen, wir haben zu wohnen, wir können uns mit so wunderschönen Dingen beschäftigen wie Kunst und können mit tollen, interessanten Menschen zusammen sein. Das lässt mich lächeln. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine Probleme habe, um Gottes Willen, aber das lässt mich lächeln. Da freue ich mich drauf, jeden Tag. Und das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt nicht sehen würde, dass viele Dinge auch ganz schön schlecht laufen und schlimm laufen und Unterstützung und Hilfe benötigen und auch angeguckt werden müssen.
Verstehe.
Es
Also.
ist für mich ein guter Ansatz, den Dingen zu begegnen. Erstmal einfach mit einem Lächeln. Und zwar nicht überheblich, sondern wirklich, ich möchte was Positives ausstrahlen. Das tut mir gut.
Das kommt auf jeden Fall an, ja. Also eine ganz große Portion auch Dankbarkeit habe ich da jetzt rausgehört, oder? Für
Ja,
alles, was so ist
Demut und
und
Dankbarkeit, absolut.
ja.
Absolut. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich mich mit Musik beschäftigen kann und mit so interessanten Menschen wie euch und dir. Das finde ich toll.
Dankeschön.
Ja.
Ja, okay. Das ist, glaube ich, auch ganz gut hier für mit Sicherheit viele Zuhörer und auch für mich persönlich. Ich habe es manchmal auch, dass ich mich drin verzettel und verliere in den ganzen, ja, Zetteln, die ich mir hier schreibe und die ganzen Notizen, die ich mir mache und mein Handy und Wecker und alles Mögliche und dann vor lauter Stress ganz vergesse, wie gut es einem eigentlich geht und wofür man alles dankbar sein kann. Und ja, man blendet alles andere dann oft aus. So, ja, das ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Ansatz. Da dann auch mal bewusst sich die Zeit zu nehmen, um mal drüber nachzudenken, was alles eigentlich so gut läuft, das vielleicht auch aufzuschreiben.
Genau, und das bedeutet aber überhaupt nicht, dass ich kein Verständnis dafür hätte, wenn jemand die Welt anders sieht und wenn jemand unglücklich ist. Dafür habe ich genauso Verständnis. Und es ist auch wichtig, über manche Dinge unglücklich zu sein. Und ich bin auch unglücklich und traurig. Also ich lache jetzt nicht nur, aber
Ja,
ich lache gerne.
das ist auch schön und wichtig. Ein gutes Stichwort jetzt gerade noch mal zum Abschluss hier eine Frage. Was macht dich denn vielleicht noch unglücklich, was du noch nicht getan hast? Was würde dich noch mal reizen? Was für eine Herausforderung würdest du noch mal anstreben, damit du dann wirklich vollkommen glücklich sein kannst? Wenn das geht. Wahrscheinlich nicht.
Ich bin vollkommen glücklich.
Ja,
Ich bin
absolut.
vollkommen glücklich. Jetzt momentan ist mein größter Wunsch, dass wir es schaffen, diese Krise gut zu managen, dass wir es schaffen, auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, dass wir diesen Weg weitergehen, tolerant zu sein. Dass Toleranz was ein ganz wichtiger Faktor in der Gesellschaft ist. Aber du zielst ja eher so auf persönliche Erlebnisse oder Fragen ab.
Ja.
Was mich betrifft, bin ich auf dem Weg mit der Kunst auf dem für mich richtigen. Da möchte ich einfach noch ganz, ganz viel erleben und einen ganz anderen Weg einschlagen. Ja klar, da gibt es auch eine Menge gegeben. Ich würde sehr gerne, und es hat natürlich aber auch was mit dieser Pandemie zu tun, mal wieder reisen.
Mhm.
Reisen. Und ich hatte wenig Möglichkeiten in letzter Zeit mal so lange zu reisen. Und oftmals ist es mit meiner Kunst verbunden. Reisen würde ich sehr gerne, andere Kulturen kennenlernen, andere Eindrücke sammeln und andere Gerüche, andere Töne, Klänge, andere Menschen, andere Landschaften, Fremdes entdecken.
Das ist ja für dich dann nicht nur Erholung, also natürlich vor allem Erholung, hoffe ich doch, aber auch wieder direkt eine Inspiration für weitere, ja, Kunststücke und neue Reize, ne? Wie du es gesagt hast.
Natürlich.
Und das ist halt, das Reisen ja fast schon eigentlich essentiell und Teil dann auch irgendwo von deinem Beruf, oder?
Natürlich, genau. Reisen, Eindrücke sammeln außerhalb und Eindrücke sammeln aus mir selbst, in mir selbst.
Ja.
Auf die Suche zu gehen nach dem, was ist mir wichtig, was ist in mir du sprachst vorher von Freude, was ist an mir, was mich freut oder auch traurig macht, ist auch eine Form von Reise und Entdeckung.
Ja, beides, sorry.
Beides wichtig.
Wie das dann auch auf dich wirkt innerlich, was es mit dir macht, was du dann daraus siehst.
Genau, so, ja. Oder überhaupt, was mir wichtig ist.
Ja, das ist eine gute Frage, glaube ich.
Ja.
Ja, schön. Ich würde sagen, mit den Worten bedanke ich mich vielmals bei dir, Markus, für das interessante Interview. Es ist doch nur ein bisschen länger geworden als gedacht, aber ich fand es mega interessant, war ein richtig tolles Gespräch. Hat mich wirklich gefreut. Und auch nochmal danke für die ganzen tieferen Einblicke auch zu deiner Person. Vielen Dank nochmal, dass du dich da so geöffnet hast hier. War echt schön. Und danke.
Ich bedanke mich auch für dein Interview. Mir hat es auch Spaß gemacht und wünsche dir einen schönen Tag.
Dankeschön, gleichfalls. Und das wünsche ich auch unseren Zuhörern hier an der Stelle. Schaltet gern wieder ein in vermutlich 2 Wochen, wenn wir dann wieder ausstrahlen. Und ja, macht's gut, haltet die Ohren steif und bis dann. Ciao.
Von mir auch noch Grüße an euch alle. Tschüss.